Herzlich willkommen bei Law aufs Ohr. Aktuell, kritisch, auf den Punkt. In diesem Podcast befragt Gastgeber Martin Hinze Expertinnen und Experten aus der Welt von Recht und Gesetz zu brandaktuellen Themen.
Den Viking Row kennt seit der WM ja jeder. Router wahrscheinlich eher nicht. So heißen die Verkehrsbetriebe in Oslo, mit denen Erling Haaland und Co. durch die norwegische Hauptstadt fahren. Dieser Verkehrsbetrieb musste bei Sicherheitstests feststellen, dass 850 ihrer Elektrobusse aus der Ferne über die Over-the-Air-Schnittstelle lahmgelegt werden können. In Finnland wiederum haben Hacker kürzlich eine Schnellladesäule für E-Autos gekapert und bei einem Software-Update das gute alte 90er-Jahre-Computerspiel Doom installiert. Zum Glück im Rahmen eines Wettbewerbs, bei dem IT-Schwachstellen identifiziert werden sollten. Und bereits 2015 wurde ein Auto in den USA aus der Ferne in den Straßengraben gelenkt. Der Hacker hatte sich über das Multimedia-System Zugriff verschafft. Auch hier kam niemand zu Schaden. Der Fahrer war Journalist vom US-Magazin Wired und der Angriff war zum Glück geplant. Die drei Beispiele zeigen, die Gefahr von Cyberangriffen auf Autos und ihre Infrastruktur sind längst real. Schließlich gelten Fahrzeuge als rollende Computer. Etwa 100 Millionen Zeilen Quellcode und 100 elektronisch ansteuerbare Module benötigt ein moderner Wagen. WLAN und Bluetooth-Module, SIM-Karten, Funkschlüssel, Keyless-Schlüsselsysteme und selbst die Reifendruckkontrolle, die über Funk arbeitet, können mögliche Einfallstore für Cyberangriffe sein, warnt beispielsweise der ADAC. Wie groß ist das Risiko für Cyberattacken auf vernetzte Fahrzeuge? Vor welchen Herausforderungen steht die Automobilindustrie? Welche rechtlichen Anforderungen gibt es? Und welche Auswirkungen hat die Bedrohungslage auf das autonome Fahren? Diese Fragen wollen wir in der heutigen Folge von Law aufs Ohr mit unserem Experten Thomas Kahl klären. Lieber Thomas, ganz herzlich willkommen.
Hallo, lieber Martin. Vielen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein darf.
Wir freuen uns sehr. Genau, bevor wir so richtig loslegen, wollen wir dich gern ein bisschen genauer vorstellen. Du bist ja bei uns Co-Head der Automotive-Praxis und Fachanwalt für IT-Recht. Wie bist du denn zu diesen beiden Themen Automotive und Cybersecurity gekommen?
Also die Verbindung der verschiedenen Themen, Fahrzeuge, Software, Daten, Cybersicherheit, die begleitet mich im Prinzip schon seit Anbeginn meiner Tage als Rechtsanwalt. Zur Cybersicherheit bin ich vor plus minus 20 Jahren gekommen und habe damals angefangen, mit dem Team Cyber-Response-Arbeit zu machen, also in Cybervorfällen Unternehmen zu unterstützen. Das hat sich über die Jahre immer weiter ausgebaut und mittlerweile, und es macht uns riesengroßen Spaß, sind wir so weit, dass wir pro Jahr oftmals weit über 100 Cybervorfälle bei Unternehmen betreuen. Das kann man also durchrechnen, das ist genau genommen plus minus jeden dritten Tag einer.
Wahnsinn.
In Hochphasen auch mehrere pro Tag. Das ist also ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit, den wir hier mit dem Team machen. Zum Automotive bin ich so im Schwerpunkt vor, ich würde sagen, 10 Jahren gekommen. Mit Automotive habe ich immer schon zu tun gehabt, weil ich klar viel mit IoT zu tun hatte und dementsprechend auch mit vernetzten Systemen und Fahrzeugen. Aber so richtig würde ich sagen, vor 10 Jahren, als ich für einen großen Hersteller das erste größere GDPR-Umsetzungsprojekt gemacht habe, bevor die GDPR seinerzeit scharf geschaltet wurde. Und dann kam eins zum anderen und heute, da sind wir auch total stolz drauf, können wir sagen, dass wir wahrscheinlich für fast alle OEMs und auch die großen Zulieferer in irgendeiner Form tätig sind, mit einer großen und schlagfertigen Automobilgruppe bei Taylor Wessing, die mittlerweile, je nachdem wie man sie rechnet, plus minus 45 Anwältinnen und Anwälte zählt.
Das ist eine ganze Menge. Was fasziniert sich denn persönlich an dieser Schnittstelle von Fahrzeugen, Software und eben den rechtlichen Themen?
Also für mich sind es immer drei Sachen. Das eine ist die Technik und das Tempo. Technik ist irrsinnig komplex. Das sind total faszinierende Technologien. Wenn man sich vergegenwärtigt, was moderne Fahrzeuge heute alles können, dann sind das unglaubliche Dinge. Ne? Wenn wir zurückgucken, 5 Jahre, was Fahrzeuge dann konnten, was Fahrzeuge heute können, das ist ganz toll. Und dann das Tempo der Entwicklung. Also was wir wahrnehmen, ist, dass wir tatsächlich im Wochen- oder Monatstakt mit neuen Technologien von unseren Mandanten konfrontiert werden. Was wir in dem Zuge oft machen, ist, dass wir, es ist auch eine sehr schöne Arbeit, dass wir im Entwicklungsprozess mit eingebunden werden und uns dann neue Technologien zusammen mit den Mandanten, auch teilweise am lebenden Objekt, also zum Beispiel auch an einem Fahrzeug wirklich angucken und da dann in der Rechtsberatung aktiv sind. Aber das Tempo, die Schlagzahl hat sich da deutlich erhöht. Die Entwicklung ist irrsinnig schnell geworden und technisch irrsinnig komplex. Also das ist mal das eine. Das zweite, gepaart mit einer hohen Komplexität der Rechtsmaterie. Wir haben da heute wirklich in Europa einen riesigen Flickenteppich für die Automobilindustrie. Ich denke, wir werden gleich dann noch bei der einen oder anderen Frage da ins Detail einsteigen. Das ist auch die größte Herausforderung im Prinzip für die Legal Teams heute, einfach diese Masse an Regulierung, gerade im Fahrzeugbereich, im Automobilsektor. Und dann drittens, und das macht mir persönlich besonders Spaß, das ist die Kreativität, die wir an den Tag legen müssen, wenn wir zusammen mit Mandanten Lösungen erarbeiten, weil oft sind das wirklich Greenfield-Exercises. Das sind Regelwerke, die sind ganz neu, da gibt es keine Urteile zu, da gibt es nur wenig Behördenstellungnahmen zu. Und dann muss man versuchen, technische Innovationen auf der einen Seite unter einen Gesetzestext zu subsumieren und dann sinnvolle Lösungen zu finden. Das bedarf in vielen Fällen eines gehörigen Maßes an Kreativität, aber das macht mir persönlich irrsinnig viel Spaß.
Das klingt mächtig interessant. Vielen Dank. Bevor wir da tiefer einsteigen, lass uns nochmal so den großen Rahmen abstecken. Wir hatten es schon anklingen lassen im Intro und du hast auch gesagt, sehr viele Cyber-Vorfälle, die ihr da auf den Tisch kriegt. Aber warum spielt denn Cybersecurity gerade in der Automobilindustrie so eine große Rolle momentan?
Man kann es, glaube ich, auf eine Sache runterbrechen. Es sind schlicht die enormen Auswirkungen negativer Art, die mit Cyberangriffen einhergehen können. Na, wir können zwei Beispiele mal rauspicken. Wenn tatsächlich ein erfolgreicher Cyberangriff auf ein Fahrzeugökosystem stattfindet und Gott sei Dank kommt das ja im Prinzip nicht vor, weil diese Systeme einfach sehr stark abgesichert sind. Da macht die Automobilindustrie auch einen tollen Job. Das muss man sagen. Aber die physische Sicherheit, die dahinter steht, ne? Also wenn ein solcher Angriff erfolgreich wäre, dann haben wir sofort ein Problem mit der physischen Sicherheit, Gefahren für Leib und Leben. Das heißt also, da sind sehr, sehr wertige, hochwertigste Rechtsgüter betroffen. Und das macht das Ganze natürlich dann schon gleich enorm risikoreich. Zweitens, nehmen wir ein Beispiel aus dem Enterprise-Bereich. Wenn wir uns mal angucken, wie Produktionsprozesse in der Automobilindustrie gestaltet sind, dann sind das ganz, ganz komplexe Verfahren, wo ganz viele kleine Rädchen ineinander greifen. Und wenn nur eins dieser Rädchen stillsteht, zum Beispiel aufgrund einer Cyberattacke, dann bricht das ganze Kartenhaus relativ schnell zusammen. Das kann dann eben zu enormen Produktionsausfällen führen. Muss man so ein bisschen vorstellen wie mit der Deutschen Bahn. Wenn der eine Zug nicht fährt, dann schleppt sich das ja teilweise noch Tage durchs Netz durch. Bei Flugzeugen das Gleiche. Aber bei Produktionsprozessen in der Automobilindustrie hat das dann eben enorme Auswirkungen, in dem Fall kommerzieller Art. Also kurz gesagt, die kommerziellen, aber auch die physischen Risiken, die mit Cyberangriffen in der Automobilindustrie potenziell verbunden sind, sind einfach enorm. Und deswegen spielt das natürlich so eine große Rolle.
Super, ja, vielen Dank. Genau, Cyberangriffe, man liest ja im Prinzip täglich davon. Welche Entwicklung beobachtest du denn da aktuell bei euren Mandanten?
Verschiedene Entwicklungen. Wir können das mal abstrahieren, auch nicht unbedingt nur bezogen auf die Automobilindustrie. Was wir feststellen ist, dass Cyberattacken zusehends deutlich professioneller werden. Die waren auch vorher schon professionell, aber die werden immer professioneller. Die werden in vielen Fällen auch deutlich aggressiver, was die Bedrohungslage betrifft. Die Angreifer agieren unheimlich arbeitsteilig. Das muss man sich wirklich vorstellen, wie hochorganisierte, hocheffektive Kriminalität, die diese Gruppen an den Tag legen. Das ist oft für Unternehmen und auch für Forensiker heute nur noch ganz schwer überhaupt zu verstehen, wer denn da auf der anderen Seite überhaupt agiert, ne? Weil es einfach so viele Gruppen mit so vielen verschiedenen Interessen gibt. Aber allein schon diese Professionalität, die wir dort sehen. Beispiel, noch vor 2, 3 oder 4 Jahren war die Kommunikation, die man dann teilweise bei solchen Cyber-Response-Übungen mitbekommt, zwischen wegen mir Verhandlern und Angreifern, die war immer noch etwas holprig. Heute haben natürlich alle als Unterstützer die KI. Das heißt, diese Kommunikation, die läuft relativ reibungslos. Die ist sprachlich, ist die tipptopp. Das ist geschliffenes Englisch. Und das zeigt sich zum Beispiel auch bei den Cyberattacken selber. Da, wo man vor 2, 3 Jahren mit einem geübten Blick eine Phishing-E-Mail noch relativ gut daran erkennen konnte, weil sie einfach schlecht formuliert war, gibt es dieses Problem heute gar nicht mehr, weil durch die KI sind die alle so gut gemacht, dass selbst jemandem mit dem geübten Auge das schwerfallen wird, das voneinander abzugrenzen. Also grob gesagt, KI wirkt da wirklich wie ein Brandbeschleuniger und das nehmen wir in der Beratungspraxis ganz deutlich wahr.
Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Vielen Dank, dass du das schon beantwortet hast. Genau, ist denn die Automobilindustrie aus deiner Sicht da besonders von betroffen? Steht die da besonders im Fokus bei den Angreifern?
Im Fokus mit Sicherheit. Im Fokus mit Sicherheit. Das gilt, glaube ich, für alle Industrien, die einen hohen Grad an Digitalisierung haben. weil da natürlich die Schäden besonders hoch sein können. Zweitens ist die Automobilindustrie ja allein schon aufgrund der Komplexität dieser Produktökosysteme des Fahrzeugs oder der Produktionsprozesse ja sehr sozusagen verteilt aufgestellt. Das heißt, damit ein Produkt am Ende des Tages auf den Markt kommt, wirken ganz, ganz viele verschiedene Stakeholder mit. Das ist eine Vielzahl von Lieferanten. Das sind verschiedene Gruppenunternehmen. Das heißt, umso mehr mitwirken, umso mehr Einfallstore habe ich natürlich auch im Bereich der Cybersicherheit. Das heißt, diese Komplexität bringt auf der anderen Seite natürlich dann auch entsprechende Gefahren mit sich. Und drittens, und das ist mit Sicherheit ein ganz wesentlicher Faktor, die Informationen, die es hier potenziell für Cyberkriminelle zu erbeuten gilt, die sind natürlich so sensibel, wie man sich das nur vorstellen kann. Das können einerseits personenbezogene Kundendaten sein mit teilweise hochsensiblen Informationen, auf der anderen Seite aber auch in kommerzieller Hinsicht Business- und Trade-Secrets, die absolutes Tafelsilber sind, Entwicklungsergebnisse, Softwarecode. Das heißt also, in der Automobilindustrie wie in einigen anderen Industrien auch, kommt da sozusagen alles zusammen, alles ist kumuliert und dementsprechend sind die Risiken natürlich entsprechend hoch oder auf der anderen Seite der Appetit durch Cyberkriminelle natürlich dann auch entsprechend hoch, ja.
Durchaus verständlich bei der Beute, die da winkt. Gibt es denn aus den letzten Jahren oder letzten Monaten einen Fall, der dir da besonders in Erinnerung geblieben ist? Gab es irgendwas besonders Spektakuläres?
Ja, also an eine Sache muss man sich bei der Beratung von Cybervorfällen gewöhnen. Man kann nicht darüber reden. Da gibt es also nicht die berühmten Deal-Meldungen oder Ähnliches, sondern das ist etwas, das findet im Hintergrund statt. Da muss man als Berater sich dann auch mit abfinden. Das ist also nichts, wo man sich dann einen Wimpel anhängen kann, sondern das bleibt in der Regel im Verborgenen. Und das ist auch gut so, das muss auch so sein. Insofern mag man es mir nachsehen, dass ich da jetzt nicht konkret ins Detail gehen kann. Ich glaube aber, was man sagen kann, ist tatsächlich, dass es immer wieder so drei Szenarien gibt, die für uns besonders herausfordernd sind. Die kommen glücklicherweise nicht so oft vor, aber eben in letzter Zeit dann doch öfters. Das eine sind tatsächlich so diese ganz, ganz komplexen Szenarien, wo wir also sehr kurzfristige, sehr komplexe Abläufe haben, insbesondere da, wo Daten erbeutet werden, Daten danach im Darknet veröffentlicht werden, parallel dann mit Angreifern Verhandlungen geführt werden, Lösegeldzahlung. Das sind also tatsächlich in tatsächlicher Hinsicht wie in rechtlicher Hinsicht sehr komplexe Szenarien, wo man dann auch mit einem relativ großen Team von Anwälten draufgeht. Da haben wir in der Regel einen Strafrechtler dabei, dann bringt der Versicherer möglicherweise noch einen Kommunikationsexperten mit dazu. Also das sind relativ komplexe Szenarien, wo dann alles sehr, sehr schnell geht, hohe Schlagzahl mit täglichen Krisencalls. Das ist also etwas, was mit Sicherheit dann hängen bleibt. Zweitens, Cybersecurity-Vorfälle, bei denen tatsächlich mal ein physisches Risiko entsteht. Glücklicherweise kommt das tatsächlich fast nie vor, aber ich habe solche Fälle schon erlebt, wo wegen mir die Information, die kompromittiert wurde, dazu geeignet wäre, auch tatsächlich zu physischen Risiken am Ende des Tages zu führen. Wie gesagt, kommt glücklicherweise fast nie vor, aber leider ist das manchmal so. Und das sind dann Fälle, die bekommen natürlich nochmal so einen ganz anderen Drall. Na, da guckt man dann auch als Berater nochmal ganz anders drauf, da gucken die Unternehmen anders drauf, weil dann geht es nicht mehr nur um kommerzielle Interessen, sondern möglicherweise echte Gefährdungslagen und dann wird natürlich ganz anders reagiert. Drittens, Fälle, wo vielleicht besonders hochrangige Akteure involviert sind, insbesondere auf Seiten der Strafverfolgungsbehörden. Das können also Fälle sein, wo man vielleicht mit Strafvermittlungsbehörden auf Landesebene zu tun hat, aber das kann durchaus auch auf Bundesebene sein. Das kann dann aber auch eine Ebene höher sein, wie mir auf europäischer oder vielleicht sogar globaler Ebene. Und das sind dann in der Tat Prozesse, die laufen dann nochmal ein bisschen anders. Da hat dann auch die Beratung nochmal etwas andere Aspekte mit zu berücksichtigen. Das wären also so im Prinzip diese drei Szenarien oder drei grundsätzliche Fälle, wo wir sagen würden, das ist etwas, das merken wir uns dann, weil das ist doch sehr besonders im Vergleich zu, ich sage jetzt mal, einem eher einfach gelagerten Cyberangriff wegen einer Phishing-Attacke, weil ein Postfach kompromittiert wurde. Was? Das ist mir aber ganz wichtig zu sagen, für das Unternehmen, je nach Größe natürlich auch irrsinnig schwerwiegende Folgen haben kann. Also ich möchte jetzt damit nicht suggerieren, dass das eine schlimmer wäre als das andere. Es liegt immer im Auge des Betrachters, aber diese drei Szenarien sind mit Sicherheit welche, die uns auch als Berater tendenziell besonders fordern und für uns dann auch natürlich entsprechend komplex herausfordernd sind und die bleiben dann in der Regel sehr lange hängen. Also da würden mir jetzt eine ganze Reihe einfallen, die diese Kriterien erfüllen.
Vielen Dank für die Zusammenfassung. Das klingt nach vielen schlaflosen Nächten und vielleicht auch durchgearbeiteten Wochenenden, wenn da richtig Alarm ist bei den in der Automobilindustrie. Lass uns bitte auch auf die rechtlichen Aspekte schauen. Gibt es denn da aktuelle Themen, die die Mandanten besonders beschäftigen? Es kursiert ja viel auch auf europäischer Ebene. Vielleicht hast du da so die Hot Topics.
Absolut, absolut. Also auch gerade für die Automobilindustrie, ich habe das eben gerade schon angesprochen, rechtlich haben wir da im Moment noch eine recht fragmentierte Landkarte an Regelwerken, die sukzessive stärker ineinander wachsen. Kommen jetzt mal so mit den Themen oder den Fragen, die meistens an uns herangetragen werden. Für alle im Moment ist immer noch ein großes Thema die Umsetzung der NIS II und der jeweiligen lokalen Umsetzungsgesetze. Gerade in Deutschland ganz spannendes Thema, dieser Tage ja auch heiß diskutiert, ob das BSI denn jetzt tatsächlich nochmal eine Gnadenfrist für die Registrierung von Unternehmen gewährt hat. Es ist wohl so, weil viele Unternehmen offensichtlich dem Registrierungsauftrag noch nicht nachgekommen sind, anhand der Zahlen, die das BSI feststellt. Also NIS II ist mit Sicherheit ein ganz großes Thema. Wieso? Weil es in der Umsetzung doch relativ vielschichtig ist. Nach meiner Erfahrung, wir machen viel solcher Umsetzungsprojekte, stellen sich da ganz, ganz viele praktische Fragen, wenn man dann anfängt, NIS II in der Unternehmensgruppe zu betrachten. Ja, wenn man nur das einzelne Unternehmen betrachtet, dann lässt sich das ganz gut handeln. Aber in dem Moment, wo man sich die Unternehmensgruppe als Ganzes betrachtet, ist ja gerade bei Automobilherstellern und auch bei großen Zulieferern durchaus ein komplexes Gebilde, dann treten eine ganze Reihe von Folgefragen auf, die auf den ersten Blick vielleicht einfach scheinen, aber im zweiten dann tatsächlich im Handling schwierig sind. Da spielt dann natürlich auch das Meldewesen eine große Rolle. Ne? Also NIS II erfordert ja und sehr dezidiert, wie gewisse Vorfälle tatsächlich zu melden sind. Da gibt es gesetzlich eine ganze Reihe von Unklarheiten, wann denn überhaupt gemeldet werden muss, wann denn diese Fristen anfangen zu laufen. Und dann muss natürlich das jeweilige Unternehmen das auch in Einklang bringen mit den bisherigen Prozessen, zum Beispiel den Meldeprozessen, die etabliert wurden unter der DSGVO nach Artikel 33, Benachrichtigung betroffen, Artikel 34. Das ist nicht ganz trivial. Und da müssen Unternehmen auch erstmal sich erstmal reinarbeiten in diese Thematik. Das ist also der Themenblock NIS II. Ganz viele Fragen im Moment, auch aus der Automobilindustrie. Dann natürlich der Cyber Resilience Act. Cyber Resilience Act ist im Prinzip Produktsicherheit. Das ist eigentlich die Triebfeder, das ist die Zielsetzung dieses Regelwerkes. Da geht es also nicht um die Enterprise-Sicherheit, um die Sicherheit der Organisation an sich. Die NIS II hat eher einen Fokus auf die Organisation und die organisatorischen Prozesse und mittelbar natürlich auch auf das Produkt, wogegen der CRA, Cyber Resilience Act, tatsächlich auf Produkte, konkrete Produkte fokussiert. Da haben wir noch ein bisschen Zeit, bis das scharf geschaltet wird, aber viele Unternehmen beschäftigten sich damit eben auch, gerade in der Automobilindustrie. Da haben wir nämlich einen ähnlichen Effekt wie in der KI-Verordnung, zu der kommen wir nämlich auch gleich noch, dass wir in der Automobilindustrie ja immer differenzieren müssen zwischen regulierten Produkten auf der einen Seite und nicht regulierten Produkten. Also allen den Produkten oder Teilen von Produkten, die einer Typengenehmigung bedürfen und allem anderen sozusagen, was nicht durch eine Typengenehmigung durch muss. Und da stellen sich im Moment sehr viel spannende Fragen in der Abgrenzung. Also welche Regelungen aus dem Cyber Resilience Act gelten denn jetzt tatsächlich zum Beispiel für Automobiltechnologien oder gelten vorrangig tatsächlich sektorspezifische Vorgaben, die im Übrigen so in der Form noch gar nicht vollständig existieren. Also da gibt es im Moment ganz viele spannende Abgrenzungsfragen. Die Fragen kommen tatsächlich relativ oft. Ein dritter großer Themenblock, das greift so ein bisschen in den Cyber Resilience Act mit rein, das ist der Umstand, dass der Gesetzgeber seit vielen Jahren Cyberrisiken oder digitale Risiken oder digitale Fehler im weitesten Sinne, Mängel, anfängt auch im Zivilrecht zu verankern. Und da sukzessive dann den Betroffenen auch Rechte zuzubilligen. Ne? Also wir haben einerseits jetzt die revidierte Produkthaftung im Sinne einer digitalen Produkthaftung, wo gewisse Klarstellungen jetzt aufgenommen wurden, also im Hinblick auf Software und wie mit Cyberrisiken umzugehen ist. Wir haben aber eben auch eine ganze Reihe von Regelungen mittlerweile im BGB, auch europarechtlich determiniert, wo auch das Thema Update-Pflichten adressiert werden und so weiter und so fort. So allein daran kann man jetzt schon sehen, das ist ein relativ komplexes Gebilde, ne? Eine Matrix, und die muss man als Unternehmen erstmal zusammenführen, diese verschiedenen Themenbereiche. Das bedarf im Unternehmen eines interdisziplinären Ansatzes. Das funktioniert also heute nicht mehr so, dass nur die Rechtsabteilung oder nur Compliance sich mit dem Themengebiet auseinandersetzt, sondern die müssen heute Hand in Hand mit Entwicklern zusammenarbeiten, mit den Teams, die die Produkthaftung betreuen. Das ist also ein relativ komplexes Vorgehen. So, über die KI-Verordnung haben wir jetzt offen gestanden noch gar nicht geredet. Das ist das große Ding. in der Umsetzung haben wir auch verschiedene Beiträge bei uns glücklicherweise auf der Webseite, wo man sich über diesen Themenkreis auch nochmal informieren kann. Da haben wir aber eine ähnliche Fragestellung wie beim Cyber Resilience Act, nämlich welche Regelungen der KI-Verordnung gelten denn jetzt zum Beispiel für welche Fahrzeugtechnologien und wo sind denn sektorspezifische Regelungen vorrangig? Da gibt es auch eine Vorrangregelung in der KI-Verordnung. Das sind also Fragen, die sich im Moment gerade stellen beim Aufbau entsprechender KI-Risikomanagementsysteme, insbesondere in der Automobilindustrie. Ansonsten, jetzt mal unabhängig von dieser sehr komplexen rechtlichen Landkarte, haben, denke ich, alle, insbesondere Hersteller, aber auch große Zulieferer natürlich, damit zu kämpfen, diese ganzen Themen in der Lieferkette auch abzusichern. Das ist eine riesengroße Herausforderung für die Automobilindustrie, die je nach Größe des Herstellers mehrere tausend Zulieferer haben können, teilweise für einzelne Produktlinien. Das ist also irrsinnig komplex. Und das alles in die Lieferkette zu pushen, sei es die NIS 2, sei es die Vorgaben nach dem Cyber Resilience Act oder nach der KI-Verordnung, das ist tatsächlich eine riesengroße Aufgabe, die auch allein schon ressourcentechnisch mal gestemmt werden muss. Das ist also der zweite große Punkt, würde ich sagen. Der dritte große Punkt ist tatsächlich, wie man dann, das habe ich eben gerade schon angesprochen, wie man diese ganzen Themen dann organisatorisch im Unternehmen auch abbildet. Also wie baue ich ein Cybersecurity-Management-System für meine Enterprise-Systeme, für meine Produktwelten, dass das alles tatsächlich ineinander greift mit einheitlichen Bewertungsstrukturen, mit einheitlichen Reportings. Das ist für viele Unternehmen eine große Herausforderung im Moment. Ja.
Das glaube ich. Jetzt hast du so die große Landkarte schon aufgemalt, aber vielleicht können wir es noch mal ein bisschen runterbrechen. Welche konkreten Fehler begegnen dir denn am häufigsten in der Praxis? Werden da einfach Fristen verpennt oder Gesetze sind nicht auf dem Zettel? Was würdest du sagen?
Das sind ganz viele verschiedene Sachen. Das, was du gerade angesprochen hast, in der Tat, ja, das gibt's auch. Bei großen Automobilherstellern ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass man jetzt vergessen hat oder vergisst, dass da ein neues Regelwerk in Kraft tritt. Da ist eigentlich das Monitoring in der Regel so gut aufgesetzt, dass man weiß, dass so etwas kommt. Je nachdem, wie viel man natürlich an Workload hat, kann es sein, dass man relativ nah erst an der Umsetzungsfrist dann mit der Umsetzung fertig ist. Das mag sein, aber ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Also insofern, das ist ja dann alles in Ordnung. Nach meiner Erfahrung, gerade im Bereich der Cybersicherheit, sind es aber fast eher praktische Probleme, die später zu wirklichen Problemen führen. Klar, das eine ist natürlich, dass ich im Entwicklungsprozess nicht frühzeitig gewisse Mechanismen mit betrachtet habe. Das gilt aber für alles, was wir beraten. Das gilt für den Datenschutz, das gilt für Produkthaftung, das gilt für alle Themen, mit denen wir zu tun haben. Also umso früher im Entwicklungsprozess rechtliche Anforderungen mit berücksichtigt werden, umso einfacher ist es von Anfang an, sie in den Entwicklungsprozess und in das Produkt zu integrieren, by design. Und umso weniger aufwendig wird es später, dann noch rechtliche Themen noch mit einzubügeln. Und umso weniger Zeit braucht es und insbesondere umso weniger Geld kostet es auch. Es ist dann auch oft wirklich ein Kostenthema, wenn auf den letzten Metern festgestellt wird, dass vielleicht da oben rechts noch irgendein Knopf hätte sein müssen aus rechtlicher Hinsicht, der aber dann dummerweise nicht da ist und die Nachprogrammierung dann enorm viel Geld kostet oder möglicherweise sogar erst nach Inkrafttreten der Regelung möglich ist. Also das ist eigentlich so der Klassiker. Da nehme ich aber wahr, dass die Unternehmen sich da wirklich sukzessive in den letzten Jahren stark professionalisiert haben. Ich glaube, viele haben aus der Umsetzung der DSGVO auch gelernt, wo das am Anfang ein großes Problem gewesen ist. Und das nimmt man aber heute, das ist meine Wahrnehmung, eigentlich in die Umsetzung aller dieser Regelwerke, sei es die KI-Verordnung, sei es die Cybersecurity-Vorgaben, nimmt man heute so als Grundidee immer mit, weil diese Regelungen ja auch alle immer dieses By-Design-Prinzip schon im Gesetz mit vorsehen. Das ist das eine. Das andere ist, wenn wir jetzt mal gucken in Richtung, was für Cybersecurity-Risiken existieren denn eigentlich und wo passieren die Fehler, die dann später zu einem erfolgreichen Cyberangriff führen, erfolgreich ist aus Sicht der Angreifer wohlgemerkt, dann nehme ich wahr, dass es zwar viel Technologien im Unternehmen gibt, die implementiert werden, die umgesetzt werden, aber die Anwendung, da hakt es dann oft. Bestes Beispiel, für ein Ökosystem gibt es eine Zwei-Faktor-Authentifizierung oder die Möglichkeit, besonders starke Passwörter zu vergeben oder einen Passwortmanager zu nutzen. Er wird dann aber nicht von allen Mitarbeitern genutzt. Und das erzeugt am Ende dann Probleme, dass die von Mitarbeitern oft nicht genutzt werden. Das hat oft Gründe in der Convenience, weil es ist unpraktisch, Prozesse dauern länger. Aber genau da ist es wichtig, dass Unternehmen tatsächlich Standards implementieren und diese Standards dann auch durchsetzen. Deswegen dritter Punkt, ganz wichtig, schulen. Das machen Unternehmen glücklicherweise wirklich viel mittlerweile. Es wird geschult, geschult, geschult. Das ist super. Ich sage immer, es kann immer noch mehr geschult werden, weil das ist das, was dir am Ende des Tages auch hilft, wenn du dich zum Beispiel gegenüber einem Kunden oder noch besser gegenüber einer Aufsichtsbehörde exkulpieren musst und darlegen musst, dass dich kein Organisationsverschulden getroffen hat als Unternehmen. Das ist immer das große Risiko. Das einzelne Verschulden, das Fehlverhalten des Einzelnen, das kann man vielleicht immer noch erklären. Da kommt man noch irgendwie mit weg. Das ist alles nicht gut, aber das kann man noch erklären. Wenn sich aber im Nachhinein aber herausstellt, dass allein die Schulung der ganzen Mitarbeiter nicht ordentlich gelaufen ist, dann hat man eben auch ein organisatorisches Thema dahinter und das muss man vermeiden. So, und jetzt noch ein letzter Punkt. Ich weiß, dass das immer total aufwendig ist für Unternehmen. Das ist tatsächlich das Üben. Ich nenne es mal das Üben. Das ist die Trockenübung, dass ich immer Unternehmen empfehle, setzt euch mal 2-3 Stunden hin. Ich biete auch mal gerne an, dass wir das mal zusammen machen können. Dann simulieren wir einfach mal so einen Cybervorfall. Und dass man mal 2-3 Stunden mal durchspielt, wie würde ich mich als Organisation mit meinen verschiedenen Stakeholdern verhalten, wenn jetzt in 5 Minuten was passieren würde. Es gibt Unternehmen, die sind da super vorbereitet, die haben ein gutes Playbook, die haben einen guten Krisenplan. Aber es gibt eben genauso viele Unternehmen, die wir in der Praxis erleben, die mit dieser Situation total überfordert sind, weil sie in dem Moment dann wirklich nicht wissen, ah, okay, welches Rädchen greift in welches andere. Die haben zwar theoretisch auf dem Papier einen ganz guten Ablauf, ein gutes Konzept, aber die haben das nie wirklich erprobt. Und das ist etwas, das finde ich, ist total wertvoll und das ist gut investierte Zeit und wenn es ein bisschen Geld kostet, auch gut investiertes Geld, weil das macht tatsächlich die Bewältigung eines Cybervorfalls nach meiner Erfahrung am Ende viel, viel leichter und viel, viel effektiver und führt am Ende zu viel, viel weniger Schäden.
Wunderbar. Ja, ich nehme mit, die Unternehmen sollten ruhig mal den Feueralarm austesten in Sachen Cybersecurity und das mal so probeweise durchspielen und die Kette ist immer nur so stark wie das schwächste Glied. Genau, also schön weiter schulen. Wunderbar. Lass uns noch mal kurz auf die rechtlichen Besonderheiten zurückkommen beim Thema Cybersecurity. Unterliegt denn da die Automobilindustrie nochmal speziellen Regelungen, so im Vergleich zu anderen Branchen?
Ja, absolut. Ich habe ja eben gerade schon mal so überblicksartig diesen Framework nach europäischem Recht dargestellt, also LIS 2, DSGVO und dann natürlich KI-Verordnung, die ja auch gewisse Vorgaben zur Cybersicherheit mitbringt. Dann die Regelungen, die sich auf die Cybersicherheit im Produkt beziehen, also wegen der CAA, Cyber Resilience Act, die digitale Produkthaftung, digitales Kauf- und Gewährleistungsrecht. Und dann aber, wie von dir gerade eben angesprochen, es gibt in der Tat diese Sonderregelungen, auch für den Bereich Cybersecurity, nämlich überall da, wo wir im regulierten Bereich in der Automobilindustrie unterwegs sind, also überall da, wo Produkte einer Typenzulassung bedürfen. Und da gibt es halt mittlerweile die bekannten R155 und R156, das sind Regelungen, die auf globaler Ebene entworfen wurden, im europäischen Recht aber auch verankert sind. Das heißt, die gelten auch in Europa so. Und das sind einerseits die Vorgaben nach der R155 zum Aufbau und zum Unterhalt eines Fahrzeugs Cybersecurity Management Systems, etwas globaler gesprochen. Und dann die R156, da geht es um das Update-Management für Software im Fahrzeug und die jeweiligen Anforderungen, wie ein solches Update-Management stattzufinden hat. Das sind jetzt mal so rausgepickt 2 große Regelwerke, die sich mit dem Thema Cybersicherheit wirklich im Kern befassen für die Automobilindustrie. Wie gesagt, da sind mehrere Regelwerke in der Mache, insbesondere jetzt auch parallel zur KI-Verordnung, die jetzt in den nächsten 1 bis 2 Jahren dann eben auch kommen sollen. Zweitens kann man auch gleich darauf hinweisen, gerade im Moment wurde auf globaler Ebene, wieder auf Ebene der UNECE, wurden wieder Regelungen abgestimmt für autonome Fahrsysteme. Da geht es dann um Level 4. Das ist also alles das, wo tatsächlich der Fahrer gar nicht mehr selber Hand anlegen muss. Da gibt es jetzt eben auch einen ersten Framework. Der wird jetzt, so wird das auch kommen, in den nächsten Monaten, in den nächsten vielleicht 1-2 Jahren wird er dann jeweils runterdiffundiert in die jeweiligen Rechtsordnungen der Region, also auch im europäischen Recht verankert. Und da finden sich dann auch wieder für autonome Fahrfunktionen, Stichwort Level 4, finden sich auch wieder spezielle Cybersecurity-Anforderungen drin. Das heißt also, es gibt Sonderregelungen, speziell für die regulierten Produkte in der Industrie. Und die spielen auch eine ganz, ganz große Rolle in der Produktentwicklung und später in der Typenzulassung. Denn ohne dass ich als Automobilhersteller diese Vorgaben erfülle, bekomme ich schlicht keine Typengenehmigung für das Fahrzeug und kann es dann nicht auf den Markt bringen.
Lass uns diese beiden Regelwerke noch mal ein bisschen genauer beleuchten. Was heißt das jetzt konkret in der Praxis, R155 und R156? Was müssen die Unternehmen dann machen?
Also R155 heißt tatsächlich, dass du hingehen musst und dass du ein System, ein Managementsystem aufbauen musst, mit dem du nachweisen kannst, dass du Cyberrisiken im Fahrzeugumfeld mit einem Ökosystem Fahrzeug frühzeitig identifiziert hast und dann auch mit entsprechenden Maßnahmen belegst und auch entsprechend handelst. Ne? Also ein Management-System, es geht also nicht darum, dass ich eine konkrete Technologie oder ein ganzes Fahrzeug zertifiziere und sage, das ist jetzt rechtskonform im Bereich der Cybersicherheit, sondern es geht um das Management-System, was dahinter liegt. Wir haben ja ähnliche Prozesse im Qualitätsmanagement, gibt ja auch ähnliche Regelungen für das Management von Datenschutzprozessen, Datenschutzmanagementsystem, bin mir die ISO 27701, auch gerade revidiert. Das heißt also, das ist der Aufbau dieses Managementsystems rund um das Fahrzeugökosystem. Da geht es also im Wesentlichen zum Beispiel um Themen wie Schnittstellen, wie manage ich die Cybersicherheit bei Schnittstellen zum Fahrzeug. Wie baue ich Prozesse auf, um die Systemsicherheit eben langfristig auch während des Betriebs des Fahrzeugs zu monitoren und so weiter und so fort. Beim Update-Management geht es tatsächlich um diesen Kernbereich, nämlich das Thema Software-Updates. Wieso? Weil man natürlich feststellt, dass Software, wenn sie nicht geupdatet ist, natürlich ein großes Sicherheitsrisiko ist. Und dafür gibt es halt eben gerade für Fahrzeuge jetzt diese Sonderregelung, gilt in Europa, muss beachtet werden. Das heißt, wenn ich eine Typengenehmigung haben will, dann muss ich entsprechende Konzepte vorlegen. Das gehört schlicht mit dazu. Das sind also diese beiden Regelwerke. Dafür gibt es mittlerweile auch schon Zertifizierung. Ja, das ist sehr interessant. Gerade die Automobilindustrie hat da frühzeitig auf einen Prozess gesetzt, mit Zertifizierung, mit Prüfungen arbeiten zu können, sodass zum Beispiel Lieferanten gegenüber dem Hersteller nachweisen können, dass sie gewisse Prozesse einhalten. Das gibt es einerseits mal für den ganzen Enterprise-Bereich im weitesten Sinne. Das ist die TISAX-Zertifizierung, ist auch bekannt in der Industrie. Und es gibt mittlerweile eben auch erste Schemata für die Zertifizierung nach der R155, also für das Vehicle Cyber Security System. Das gibt es dann auch ein entsprechendes Audit für, damit dann zum Beispiel Zulieferer gegenüber Herstellern nachweisen können, dass sie die jeweiligen Anforderungen erfüllen. Ne?
Okay, wunderbar. Mit Blick auf die Uhr, wir haben ja unsere halbe Stunde schon voll, aber wir haben noch eine Menge spannender Fragen, deswegen hüpfe ich mal ein bisschen nach vorne. Was würdest du sagen, wird denn Cybersecurity heute bereits ausreichend früh in den Projekten mit berücksichtigt? Du hast ja vorhin das Stichwort By Design genommen. Wird das tatsächlich auch schon so gelebt in der Praxis?
Ja, nach meiner Wahrnehmung ja. Das ist ein ganz wesentlicher Baustein. Und da haben wir ja schon drüber gesprochen. Also nehmen wir mal autonome Fahrsysteme. Ein autonomes Fahrsystem ohne Cybersicherheit funktioniert nicht. Das funktioniert schon technisch faktisch nicht, aber das funktioniert auch aus einem ganz anderen Grund nicht. Ein ganz wesentlicher Punkt bei autonomen Systemen ist ja immer Trust. Also das Vertrauen des Anwenders in das System. Ja, und wenn der Anwender selber, der Nutzer, der Fahrer eines Fahrzeugs kein Vertrauen in das System, in die Technik hat, dann wird das nicht nutzen. Das ist ganz normal. So, das haben die Hersteller erkannt. Und dementsprechend, das ist meine Wahrnehmung, wird das Thema Cybersicherheit mittlerweile sehr früh im Entwicklungsprozess adressiert. Das ist also nichts, was jetzt stiefmütterlich irgendwo hinten nochmal nachgeschoben wird. Ich bin mir sehr sicher, dass das in den kommenden Jahren noch stärker in den Vordergrund rücken wird, weil es natürlich auch ein Selling Point ist für die Industrie. Das ist für einen Automobilhersteller natürlich ganz wichtig, dass der zeigen kann und nachweisen kann, dass er die höchsten Standards im Bereich der Cybersicherheit erfüllt, um nämlich dann genau diesen Trust zeigen zu können und dem Nutzer zeigen zu können, bei mir bist du sicher. Und zwar physische Sicherheit, Leib und Leben, aber zum Beispiel auch deine Daten. Also insofern, ich glaube, da hat sich ganz, ganz viel sehr, sehr positiv entwickelt. Das machen die Automobilhersteller, finde ich, sehr gut. Aber es wird in Zukunft noch wichtiger werden. Es wird noch mehr an Bedeutung gewinnen und es wird insbesondere auch auf Ebene der C-Level noch mehr an Bedeutung gewinnen. Man wird sich mit diesem Thema noch stärker auch in der Geschäftssteuerung auseinandersetzen.
Sehr schön. Lass uns noch einen kurzen Schlenker machen, bevor wir zu den Schlussworten kommen. Stichwort Open Source ist, glaube ich, da auch eine wichtige Sache in der Automobilindustrie. Welche Rolle spielt das und wie funktioniert denn Cybersicherheit bei so Open Source Komponenten?
Also Open Source spielt in der Automobilindustrie natürlich eine ganz große Rolle, denn in einem modernen Fahrzeug findet sich Open Source Software. Das ist so. Ne? Wie in allen vernetzten Produkten, Open Source ist da ein ganz wesentlicher Baustein. So, das heißt, die Rolle von Open Source an der Stelle ist nicht zu unterschätzen. Nun gibt es immer den, ich will jetzt nicht sagen Irrglauben, aber es gibt, glaube ich, immer so diese Rezeption, dass man denkt, Open Source, das ist Quellcode offen, das ist unsicher. weil dann kann ja jeder sehen, was da passiert. So, wenn man sich jetzt mal mit Spezialisten im Bereich Cybersecurity unterhält, hört man da durchaus eben auch das Gegenteil. Denn dadurch, dass der Quellcode offen ist, führt das in der Regel ja dazu, dass er getestet wird. Das heißt, ganz viele Leute arbeiten mit dem Quellcode. Und Fehler im Quellcode können natürlich dann auch schneller entdeckt werden. So, das heißt, der Einsatz von Open Source führt jetzt nicht per se dazu, dass Open Source-basierte Produkte unsicher sind. Möglicherweise tut es genau das Gegenteil. Nämlich aufgrund der Tatsache, dass es Quellcode offen ist und entsprechend von vielen Menschen getestet und gereviewt wurde, werden Fehler halt einfach schneller entdeckt als in einer proprietären Anwendung, wo die Gruppe derer, die testet, tatsächlich relativ gering ist. Also das heißt, OSS ist jetzt nicht gleich sofort unsicher. OSS kann genau das Gegenteil bedeuten, kann nämlich im Zweifel sehr sicher bedeuten. Natürlich müssen wir jetzt gucken in den folgenden Jahren, wie sich das gerade mit der KI entwickelt. Na, also KI ist powerful, wenn es um das Coden geht. Wird in der Praxis ganz viel eingesetzt, aber KI kann eben auch genau das Gegenteil. KI ist eben so stark, so leistungsstark, dass sie halt eben auch deutlich einfacher genutzt werden kann, um Fehler in Ökosystemen und auch in Software aufzufinden, wie sich das dann auf OSS auswirkt. Das muss man dann abwarten. Aber insoweit spielt OSS eine ganz große Rolle für die Automobilindustrie. Absolut.
Wunderbar. Noch eine Frage, Stichwort autonomes Fahren ist ja schon gefallen. Werden denn so Cybersecurity-Anforderungen die Einführung von solchen autonomen Fahrzeugen verzögern? Also fahren die da ein bisschen mit angezogener Handbremse, weil die eben diese ganzen Auflagen noch erfüllen müssen?
Nein, das kann man natürlich nicht ausschließen. Das müssten wir jetzt wahrscheinlich mit einem Techniker diskutieren. Meine Wahrnehmung ist tatsächlich, es ist einfach eine Grundvoraussetzung. Wir kommen wieder auf das Argument mit dem Trust zurück, mit dem Vertrauen. Die Cybersicherheit ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir autonomes Fahren auf der Straße haben. Und bevor das nicht sichergestellt ist, bin ich mir sehr, sehr sicher, wird schon aus Eigeninteresse kein Hersteller diesen Weg gehen wollen. Insoweit glaube ich jetzt nicht, dass es die Einführung verzögert. Ich glaube, das sind andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also wenn man sich anguckt, was gemacht werden muss, damit man in Deutschland ein autonomes Fahrsystem auf die Straße bekommt. Das ist ein irrsinnig komplexer, sehr vielschichtiger Prozess, der zusammenhängt zwischen europarechtlichen Vorgaben, deutschen Vorgaben, Straßenverkehrsgesetz, aber dann eben auch regionalen Vorgaben. Also ich glaube, das ist wenn eigentlich eher das Thema, an dem gearbeitet werden muss, dass diese Prozesse sukzessive vereinheitlicht und erleichtert werden, dass das schneller geht. Die Cybersicherheit, dass die jetzt das Ganze ausbremst, das glaube ich nicht, weil sie ist schlicht ein ganz, ganz wesentliches Thema und wird auch entsprechend hoch aufgehangen von den Herstellern.
Okay, dann lass uns bitte zur Abschlussfrage kommen. Der Klassiker. Was würdest du sagen, mit Blick in die Zukunft bzw. die kommenden 5 Jahre, wie wird sich da das Thema Cybersecurity in der Automobilindustrie denn entwickeln? Ich meine, du hast ja betont, es ist bereits ein ganz wichtiger Punkt. Wird das noch zunehmen?
Absolut. Es wird immer wichtiger werden. Ne? Es wird auf Ebene der Entscheider immer wichtiger werden. Vorstände werden sich immer intensiver mit diesem Thema befassen müssen, genauso wie mit allen anderen wesentlichen Themen im Risikomanagement. Also insofern, das wird an Bedeutung gewinnen. Man sieht das ja auch daran, dass die Unternehmen heute schon in diesen Bereichen enorm investieren, sei es beim Anschaffen entsprechender Technik, aber eben auch beim Ziehen entsprechender Ressourcen, also Leute auf dem Markt, die tatsächlich ein hohes Maß an Expertise in diesem Bereich mitbringen. Daran kann man eigentlich schon sehen, wie wichtig dieses Thema ist. Und es wird immer wichtiger werden und wieder zurückkommen zum Anfang, weil die Risiken, wenn es schief geht, einfach so enorm hoch sind. Deswegen glaube ich, wird das Thema immer wichtiger werden und weiter wachsen. Da wird es keinen Schritt zurückgeben, mit Sicherheit nicht.
In der Tat. Lieber Thomas, ganz, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch und deine Einblicke. Das hat großen Spaß gemacht. Ich habe eine Menge gelernt. Und wer sich für die Themen interessiert, dem sei noch unsere Veröffentlichungsreihe TV Wheel ans Herz gelegt. Werde ich in den Shownotes verlinken. Da kann man sich zu einzelnen Themen sehr gut belesen. Nochmal vielen Dank, lieber Thomas, und schöne Grüße nach Frankfurt und bis ganz bald.
Vielen Dank dir, lieber Martin.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Folge von Law aufs Ohr gefallen hat, abonnieren Sie gern unseren Podcast. Bis bald.